die Phase, wo das Produkt eigentlich weggeworfen wird oder die Nutzungsphase vorüber ist, dass diese Phase bereits in der Designphase mitgedacht wird. Das Ganze nennt sich dann Design for Recycling und das ist das A und O, dass ich wirklich bereits in der Entstehung, in der Konzeption eines neuen Schuhs sein Lebensende sozusagen mitdenke. Ist es denn auch wirtschaftlich? Weil in dem System, in dem wir leben, wird es nur funktionieren, wenn es auch wirtschaftlich erfolgreich ist.
Hallo und herzlich willkommen bei dem Arbeitsschutz-Podcast von SafeGuru bei Asafe. Mein Name ist Manuel Westerbalkay und ich bin euer Host. In dem Podcast spreche ich mit den Machern der PSA- und Workwear-Branche. Ich spreche über die aktuellen Themen, die uns bewegen, über die Themen der Zukunft, wie wird uns die Technologie weiterhelfen, wie wird uns die KI in den nächsten Jahren noch begegnen und viele weitere spannende Themen. Viel Spaß! Verena und ich sind noch länger zusammengesessen und haben uns im zweiten Teil über UVEX unterhalten und was UVEX macht im Bereich der Nachhaltigkeit. Gibt es denn Bemühungen oder Konzepte oder Ideen, Produkte auch wieder einzusammeln? Jetzt, ich sehe es gerade hinter dir, die Brillen beispielsweise, Brillen wieder von UVEX einzusammeln und zu schreddern.
Also das ist ein schönes Beispiel, dass du die Brillen nimmst, weil tatsächlich hatten wir auf der letzten A&A einfach eine Einsammelbox vorgestellt, die wir jetzt auch bei einem Pilotkunden aufgestellt haben und wo wir jetzt wirklich auch schon die ersten Brillen zurückbekommen. Also ich finde das total ein sehr, sehr schönes, positives Beispiel, weil wir feststellen, dass die Kunden auch bereit dazu sind und dass da eine Offenheit herrscht, das auch zu tun. Also wir haben jetzt noch kein so Incentive mit dazu geschalten, sondern wirklich nur mal werft doch eure Brillen da rein. Das kann man ja Ganze auch noch aus Geschäftsmodellperspektive weiter ausgestalten, wenn man dann sagt, Mensch, ihr kriegt dann einen Voucher oder ähnliche Methoden, die es dann für das Einsammeln geben könnte. Aber Fakt ist, dass es eben heute schon passiert. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Aspekt ist dabei als Grundvoraussetzung, nämlich das Thema der Kunde bzw. der gesamte Lebenszyklus eines Produkts. Ich bin überzeugt, dass wenn man Kreislaufwirtschaft ernsthaft betreiben will, und das ernsthaft erfolgreich sein will, muss man aufhören, zwangsläufig in so Kategorien zu denken. Mein Unternehmen, das endet hier am Werkstor und damit ist die Hoheit und die Verantwortung für mein Produkt übergeben, sondern man muss wirklich in sogenannten Ökosystemen denken, ganzheitlich denken und versuchen, kollaborativ Lösungen zu schaffen. Auch zum Beispiel bleiben wir bei den Brillen, wenn wir die Brillen zurückbekommen. Der Kunde bringt uns die zurück, wir bereiten das Material auf. Vielleicht macht man die Bügel so hochwertig, dass die weiterverwendet werden können, weil oft ist ja das Problem, in Anführungsstrichen, nur die Scheibe. Das ist natürlich das Wichtigste bei einer Brille, ohne Frage. Aber warum nicht den Bügel weiterverwenden? Dann geht es darum, was machen wir mit dem Scheibenmaterial? Kann das nochmal für die Brille selbst verwendet werden? Oder ist das Material, aus dem die Scheibe gemacht wurde, vielleicht in einem anderen Bereich nützlich, vielleicht in einer anderen Industrie, vielleicht aber auch in einem anderen Unternehmensbereich von UVEX selbst? Also hier ist es ganz wichtig, dass man aufhört, es ist in letzter Zeit ja viel in Diskussionen, in diesen bekannten Silos zu denken und wirklich ins Netzwerk denken, in die kollaborative Art und Weise zu denken einsteigt und das Produkt eben über den gesamten Lebenszyklus mit betrachtet.
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass das die Zukunft ist, zu schauen, wie kann man sich vernetzen eben. Und jetzt ist eine Schutzbrille ja ein relativ, sag ich mal, von dem Produkt oder vom Material her ein relativ simples Produkt. Nehmen wir mal einen Schuh, einen Sicherheitsschuh. Ein Sicherheitsschuh besteht ja jetzt nicht nur aus einem Material, sondern da sind ja ganz viele Materialien verbaut. Wie mache ich das denn da? Es gab ja vor einigen Jahren mal Journalisten, die mal recherchiert haben, im Sneaker-Bereich gab es eine tolle Recherche, dass ja große Unternehmen, namhafte Unternehmen gesagt haben, bringt uns eure Sneakerschuhe und wir geben denen ein Second Life. Am Ende kam raus, dass 80%, wir meinen, das waren rund, also war sehr hohe Zahl, in Afrika auf der Müllkippe landen. So, gibt es denn da Bemühungen oder gibt es Ideen, wie wir Sicherheitsschuhe wieder aufbereiten können mit den ganzen Klebstoffen und Plastik und Metall und was da alles drin ist?
Also was dieses Beispiel ganz klar zeigt aus dem Sneaker-Bereich ist, es gibt keine einfache Lösung. Und es ist eben, wie gesagt, es ist eine Mammutaufgabe, die man nur gemeinsam stemmen kann. Und um aber jetzt auf deine Frage konkret einzugehen, ganz wichtig ist, dass man, wenn man Kreislaufwirtschaft denkt und wenn man das, man spricht ja immer vom End of Life, also die Phase, wo das Produkt eigentlich weggeworfen wird oder die Nutzungsphase vorüber ist, dass diese Phase bereits in der Designphase mitgedacht wird. Das Ganze nennt sich dann Design for Recycling Und das ist das A und O, dass ich wirklich bereits in der Entstehung, in der Konzeption eines neuen Schuhs sein Lebensende sozusagen mitdenke. Und da kann ich über Monomaterialien nachdenken. Also es gibt Schuhe, die aus einem einzigen Material bestehen. Dann habe ich natürlich die bessere Recyclingfähigkeit. Mhm. Ich kann natürlich auch überlegen, dass ich mit einzelnen Komponenten in so einem Schuh arbeite und. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die sich da auch auftun. Deswegen ist Kreislaufwirtschaft auch eine große Chance, wie ich glaube. Wichtig ist dabei eben nur, wie gesagt, einfach Design for Recycling, das Lebensende bereits im Lebensbeginn des Produkts mitzudenken, mitzukonzipieren.
Aber wir stehen schon noch ziemlich am Anfang, oder?
Ich würde jetzt gerne sagen, nein, aber das würde nicht der Wahrheit entsprechen. Mhm. Und ja, also wir stehen am Anfang. Wir stehen absolut am Anfang. Und das ist eine sehr große Thematik und eine sehr große Frage. Mhm. Ein Erfolgsaspekt unseres Wirtschaftssystems Stand heute ist, und das hat nichts mit der PSA-Industrie zu tun, sondern das ist einfach global so, dass wir davon profitiert haben, dass man Materialien relativ günstig beschaffen konnte, die verarbeiten konnte und ja, in die Märkte bringen konnte. Ich meine, ich komme aus dem Textil, die Bekleidungsindustrie ist ja da führend dabei mit, am Schluss ursprünglich waren es mal 2 Kollektionen pro Jahr und am Schluss hatte man 12, in Extrembereichen sogar 24 Kollektionen pro Jahr.
Das ist schon Wahnsinn. Mhm. Und das sollte ja jetzt eigentlich schon den meisten Menschen, zumindest in Europa oder in den westlichen Staaten, klar sein, dass die Zeit eigentlich vorbei ist. Wir hatten es ja gerade eben schon beim Kaffee besprochen, dass ja die Zeit rum ist mit dieser Schnelllebigkeit, dass wir eigentlich dahin müssen, gerade der Klimawandel kommt ja nicht. Wir sind mittendrin.
So. Absolut.
Und da gilt es ja, was zu tun. Und großes Thema ist ja dieser CO2-Fußabdruck. Den hört man ja ganz häufig. In vielen Medien geht der CO2-Fußabdruck rauf und runter. Es wird überlegt, ob man einen privaten CO2-Fußabdruck jeder kriegt irgendwann mal oder auch doch nicht. Also ist ein großes Thema. Und ich habe bei UVEX gesehen, CO2 ist für euch ja auch ein großes Thema. Was macht ihr denn da in dem Bereich?
Also CO2 oder der CO2-Produktfußabdruck, ich würde den immer als Währung der Zukunft bezeichnen. Das heißt, es ist eigentlich ein Hilfsmittel und das ist auch das, was der Stand heute ist. Also es ist ganz wichtig, es ist keine naturwissenschaftliche Konstante. Es ist eine sozialwissenschaftliche Kennziffer, die einem oder uns allen Orientierung über die Umweltauswirkungen eines Produkts gibt. So, glaube ich, kann man es eigentlich sehr kompakt zusammenfassen. An der Stelle aber auch schon mal der Hinweis, CO2-Emissionen sind bei weitem nicht alles, was ein Produkt an Umweltauswirkungen hat. Das ist, wenn man da tiefer eintaucht, wird es dann auch auf einmal wieder sehr komplex. Ich denke aber, dass es auf jeden Fall schon mal ein hilfreiches Tool ist. Und wenn wir bei UVEX von CO2-Emissionen sprechen, sprechen wir immer von CO2-Äquivalenzen. Und das bedeutet, es beinhaltet alle Treibhausgasemissionen, die ein Produkt emittiert, nur eben umgerechnet in CO2, weil sonst wird es wirklich hochkomplex werden, wenn wir da auch noch über Methan und sonstige Treibhausgase eben im Einzelnen sprechen würden. Deswegen Umrechnungsfaktor, CO2-Äquivalenz. Unsere CO2-Produktfußabdrücke zeigen eben immer alle Treibhausgasemissionen an.
Okay, genau. Das heißt, ihr habt euch alle Produkte angeschaut, die UVEX produziert?
Wir sind auf dem Weg. Sind wir wieder im Bereich Development. Also wir stehen jetzt Stand heute, glaube ich, muss in die aktuelle Liste schauen, aber um die 116 Produkte haben wir bereits kalkuliert. Und das ist leider nicht so, dass das auf Knopfdruck funktioniert. Also das übernimmt ein Kollege von mir mit seinem Team. Und es ist relativ anspruchsvoll, weil es eine Mischung ist aus sogenannten Primär- und Sekundärdaten. Primärdaten bedeutet, das sind die Daten, die wir tatsächlich nachweislich von unseren Lieferanten bekommen. Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, du hast es gerade angesprochen, so ein Schuh hat wahnsinnig viele Komponenten. Da haben wir noch nicht in die Tiefe über die gesamte Lieferkette von jedem einzelnen Material, von jeder einzelnen Materialkomponente, die Primärdaten zur Verfügung. Und da behilft man sich dann über sogenannte Umweltdatenbanken mit den Sekundärdaten, die dann eben über die Umweltdatenbanken eingeholt werden. Und das sind dann Durchschnittswerte, wo man dann eingibt, aus diesem Land beziehe ich jenes Material. Und diese Umweltdatenbanken zeigen einem dann eben diese Durchschnittswerte auf, mit denen wir dann arbeiten.
Also sehr mühsame Arbeit, an die Daten überhaupt mal ranzukommen, was dann auch der Grund ist, warum das einfach lange dauert.
Genau.
So, ich hatte auch vor einigen Jahren mal gelesen, dass ich meine, es war Coca-Cola, dass die auch gar nicht so genau wissen, aus welchem Plastik so die Cola-Flaschen bestehen, weil der Zulieferer das Rezept nicht rausrückt. Ja. Also so einfach kann so ein Projekt dann scheitern, auch mal schnell. Ja. Und Jetzt hatte ich mir das angeschaut. Jetzt habt ihr bei den Produkten ja überall das Material benannt mit einer Kennziffer, die Herstellung, die Verpackung, den Transport und habt dann Gesamtwert. Jetzt bei Handschuhen liegt er im 0-Komma-Bereich. Wenn wir mal den Uvex Bamboo Twin Flex nehmen, der aus Bambusfasern ist, da steht jetzt drunter 0,47.
Und dann sagt ihr das was?
Nein. Genau. Genau. Also was bedeutet das jetzt? Mhm. Ist es jetzt gut, wenn das 0,47 ist? Oder ist es besser, wenn das 1, ist oder 100? Oder was ist das? Ja. Also machen wir das so ein bisschen greifbar.
Das ist eine gute Frage und eine richtige Frage. Und wir haben das auch bei uns sehr lange und sehr intensiv diskutiert, ob wir Referenzen geben. Also man liest ja, vielleicht hast du das auch schon mal, ist dir das schon mal begegnet, dass dann heißt, das entspricht eine Fahrt nach Rom mit einem Mittelklassewagen oder es entspricht 3 Flüge nach Dublin oder ähnliches. Wir haben es deshalb nicht getan. Also natürlich war es jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es die Handschuhe niemals imitieren würden. Wir haben es aus diesem Grund nicht getan, weil wir gesagt haben, dann bringen wir noch mehr Unschärfe-Korrelation rein. Mhm. Weil ja auch diese Referenzwerte nur grobe Standardwerte sind. Und man wieder so viele Variablen hat, wie welches Auto ist, wie schnell fahre ich, welchen Kraftstoff habe ich damit drin. Und so weiter und so fort. Deswegen haben wir uns entschieden, das nicht zu tun. Was wir aber damit erreichen möchten, ist, dass wir jetzt erstmal für uns auch selbst intern, weil wir sind hier in der Berechnung der CO2-Fußabdrücke sehr streng mit uns. Wir beziehen keine Kompensation mit ein, sondern zeigen wirklich schonungslos ehrlich, glaube ich, darf man so sagen, die tatsächlichen Emissionen dieses Produkts auf. Und wir haben uns jetzt dadurch sozusagen überhaupt erstmal den Status quo erarbeitet, um überhaupt mal zu verstehen, was sind denn die Auswirkungen unserer Produkte, um uns jetzt von hier aus weiter zu verbessern. Weil wir sind überzeugt, dass wir nichts managen können und nichts verbessern können, was wir nicht messen können. Und deswegen, ich verstehe es, es ist schwierig, dass man diese Verhältnismäßigkeit von den CO2-Emissionen bekommt. Es ist aber wirklich die einzige ehrliche Art und Weise, damit umzugehen. Und letztes Jahr war das schon tatsächlich bei einem anderen Podcast eingeladen, wo es um die gleiche Diskussion ging. Und die haben dann das Beispiel eingebracht von den Kalorien auf den Lebensmitteln. Dass wenn man jetzt mal so 20 Jahre, 30 Jahre zurückgeht, dann ist dann irgendwann diese Kalorienangabe auf den Lebensmittelverpackungen aufgetaucht, die einem erstmal nichts gesagt hat. Man konnte es nicht einordnen. Mittlerweile hat man sich an diese Kennziffer gewöhnt, weiß genau, was ist viel, was ist wenig. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass es im Bereich CO2 auch passieren wird.
Also dass ein völlig normaler Wert wird, im Alltag wird. Und jetzt hattest du gesagt, schonungslos ehrlich und transparent, keine Unschärfe reinbringen. Jetzt kann ja schonungslose Ehrlichkeit auch mal wehtun. Und der Status quo, wo ihr steht, tut's weh oder seid ihr auf dem richtigen Weg?
Also ich glaube, dass wir da tatsächlich auf dem richtigen Weg sind. Vor allem, weil wir ja auch, muss man da fairerweise dazu sagen, mit unserem Protecting Planet Kollektion gestartet haben. Also unsere Protecting Planet Kollektion ist unsere Nachhaltigkeitskollektion, die wir aber jetzt schon massiv ausgeweitet haben und auch die CO2-Produktfußabdrücke von Nicht-Protecting Planet Produkten sozusagen zunehmend berechnet haben. Und wir sind da dadurch, dass wir, also Nachhaltigkeit ist jetzt, oder zumindest die Aspekte, die Nachhaltigkeit ausmachen, ist für Uvex nicht komplett neu, sind wir auf einem sehr guten Weg. Gerade insbesondere, wenn man dann in Richtung rezyklierten Materialien geht, biobasierten Materialien, weil, was viele auch immer überrascht, ist, dass tatsächlich nicht der Transport der große Treiber ist bei so einem Produkt, sondern mit Abstand das Material selbst. Oh, und das dann dementsprechend auch der Hebel ist, an dem wir ansetzen, weil wir in Bezug auf die Emissionen, die durch unsere eigene Produktion, unsere eigene Verarbeitung entstehen, schon ziemlich gut aufgestellt sind. Einfach auch, weil wir den Vorteil haben, dass wir ja unsere eigenen Werke haben hier auch vor Ort. Also du bist hier in Fürth, wenn man jetzt über den Parkplatz schaut, ist da schon die Brillenproduktion. Und das sind natürlich zum einen kurze Transportwege, aber wie gesagt, das ist gar nicht so der große Hebel, sondern vielmehr, dass wir dadurch auch unmittelbar steuern können, welche Energiemix läuft denn in unsere Produktion.
Das macht Sinn. Und wenn ich gerade so zurückdenke, ist ja eigentlich, so in den letzten Jahren war ja eigentlich immer der Transportweg so im Vordergrund gestanden. Aber stimmt, macht Sinn, dass das Produkt an sich ja den viel größeren Impact hat, allein schon über die Masse, die produziert wird. Klar.
Also
ist logisch.
Beispiel mal
gut,
bei
dass wir drüber reden.
Ja, das ist genau. Also ich erlebe das öfter. Du bist da in guter Gesellschaft, dass die Leute das überrascht, weil das Thema ist immer Transport. Wenn man von CO2 Fußabdruck spricht, hat man sofort Bilder von Flugzeugen oder Schiffen, Container im Kopf.
Total. Was ja aber allerdings durch das Marketing der diversen Firmen ja irgendwo auch geschaffen wurde, das Bild.
Also ich kann es dir am Beispiel von unserer Brille nennen.
Gerne.
Das sind 11%, was der Transport ausmacht.
Das ist jetzt nicht
und viel, über die Hälfte des Materials. Genau.
Über die Hälfte des Materials. Umso wichtiger ist es, am Material anzusetzen.
Also sind wir wieder bei der Kreislaufwirtschaft.
Ganz genau. Wieder bei der Kreislaufwirtschaft, genau. Ja, spannend. Also ich finde das aufregend und spannend, in welcher Zeit wir gerade sind. Schade, dass wir in dieser Zeit sind. Schade, dass nicht früher schon umgeschaltet wurde. Aber toll, dass wir jetzt zumindest auch in der Lage sind, gesellschaftlich und Firmen in der Lage sind, da jetzt anzusetzen und wirklich einen Impact zu machen und Dinge zu bewegen. Und jetzt aber nochmal zurück zu dem Wert. Jetzt steht eben da diese 0,47. Wo muss der Wert hin, dass ihr sagt, jetzt ist er gut? Größer, kleiner, gegen null?
Also größer natürlich auf gar keinen Fall.
Okay.
Kleiner auf jeden Fall. Mhm. Und wir haben ein strategisches Ziel ausgegeben, das da heißt, dass wir bis 2030 alle unsere Materialien, 20% aller unserer Materialien auf nachhaltige Materialien umstellen werden. Mhm. Also rezykliert oder biobasiert haben wir das definiert. Und das allein wird schon eben den Hebel haben, weil wir eben, wie gesagt, am Material am größten, die größte Stellschraube ist für den Bereich CO2-Emissionen. Und was natürlich ehrlicherweise auch noch nicht berücksichtigt ist, ist die Nutzungsdauer. Weil wir haben tatsächlich festgestellt, das ist allerdings eine sehr kleine Studie gewesen, dass unsere UVEX-Produkte teilweise bis zu 5-mal so lange in Verwendung sind als jetzt andere Produkte, vergleichbare Produkte.
Okay.
Und wenn man das jetzt noch gegenrechnen würde, kannst du dir vorstellen, hast du dann sofort 80% weniger Emissionen.
Klar, dann geht der Wert nochmal runter. Das macht Sinn.
Und das sind alles so Aspekte, also wie sind wir wieder beim Strategic Development. Also Sustainable Development. Wir sind da erst am Anfang. Also um da wirklich eine faire Rechnung zu machen, muss man anfangen, wirklich die gesamte Lebensphase des Produktes mit zu berücksichtigen. Und dann, glaube ich, sind wir schon, also wenn man jetzt sagt, man kann jetzt von dem 0,5 Kilo Emissionen, was eh schon per se relativ wenig ist, natürlich 80% wegnehmen, na, dann ist das irgendwo verträglich. Wenn man dann vielleicht noch so Refurbish-Optionen, Repair-Optionen mit berücksichtigt, dann glaube ich, sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg.
Was wäre dein Tipp? Wie lange dauert es, bis wir an dem Punkt sind, gesamtwirtschaftlich im Arbeitsschutzbereich, dass wir wirklich nachhaltig sind?
Was verstehst du unter wirklich nachhaltig? Was wäre da so deine Vorstellung?
Ich kann meine Sicherheitsschuhe überall problemlos zurückgeben. Ich kann überall problemlos meine Workwear reparieren lassen. Ich kann die Handschuhe auf den Kompost werfen. So 5 Jahre, 10 Jahre. Mhm. Haben wir überhaupt noch so viel Zeit?
Ja, also der Zeitdruck ist da, definitiv. Ich glaube, das ist auch in den Medien ganz klar spürbar. Gleichzeitig glaube ich auch, dass man nicht kopflos werden darf, sondern dass man wirkliche effektive Lösungen erarbeiten muss. Also mit effektiv meine ich, dass man wirklich prüfen muss, hat es einen tatsächlichen Umweltimpact und gleichzeitig natürlich auch schauen muss, ist das denn auch wirtschaftlich? Weil in dem System, in dem wir leben, wird es nur funktionieren, wenn es auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Also es muss eine Kombination sein sozusagen. Wann das hundertprozentig sein wird, ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich alles in 5 Jahren hundertprozentig nachhaltig haben werden und da wirklich kein Müll mehr bleibt. Ehrlich gesagt bezweifle ich das. Ich glaube, dass es immer ein Stück weit weggeworfen werden muss und neu ersetzt werden muss. Die Frage ist nur, wie üblich, die Menge macht das Gift. Und wenn wir schaffen, dass wir in, sagen wir mal, 10 Jahren als Ziel wirklich den Materialverbrauch um 60-70% reduzieren in der gesamten PSA-Branche, dann ist massiv was passiert. Und dann, glaube ich, können wir auch signifikant zu unseren Klimazielen beitragen. Aber genau, also es wird nie so sein, dass da, es gibt kein Perpetuum mobile im Endeffekt. Es wird immer ein bisschen Reibungsverlust und Energieverlust, Materialverlust da sein.
Klar.
Es geht nur darum, das tatsächlich zu optimieren und seinen Blickwinkel zu ändern. Im Endeffekt, dass man sagt, dass man aufhört, von Müll zu sprechen und Abfall und das Ganze als Material und Ressource betrachtet. Und da,
das ist, glaube ich, wirklich die Krux. So ist es kein Müll.
Genau.
So, sondern sich zu überlegen, was kann ich aus diesem Rest, der jetzt übrig bleibt, noch machen, sinnvoll, und wie kann ich mich vernetzen und wo gibt es andere Firmen aus anderen Branchen vielleicht, die sagen, ja, genau das brauche ich her damit.
Exakt, genau.
Ja, sich so zu vernetzen und da den Müll zu reduzieren. Und darüber mal nachzudenken und nicht darüber nachzudenken, was der Container nach Afrika auf die Müllkippe kostet.
Ja.
Glaube ich, da sind wir auch einen großen Schritt weiter, wenn wir das schaffen.
Und ich bin überzeugt, dass Kreislaufwirtschaft Potenzial für Innovationen hat in Deutschland. Wenn wir wirklich das als Chance begreifen, wie du sagst, so wie kann ich denn was gestalten, mit wem kann ich denn auch kooperieren, mit wem kann ich Partnerschaften eingehen, der mein Material abnehmen kann, der was Neues daraus produziert und so weiter und so fort. Genau da müssen wir hin.
Wie du es ja vorhin gesagt hast, es hört nicht am Werkstor auf, sondern ich glaube Unternehmen eben dieses Vernetzen, zu gucken, wo gibt es Startups, wo gibt es gute Ideen, was können wir tun, total spannend.
Auf jeden Fall.
Ja, wir biegen langsam auf die Zielgerade ein, Verena. Wir sitzen ja doch schon eine ganze Weile jetzt zusammen. Also, ich finde es großartig, macht echt Spaß. Nichtsdestotrotz biegen wir auf die Zielgerade ein und wir kommen zur Kategorie. Damit hat jetzt keiner gerechnet. Mit was haben wir denn bei dir so gar nicht gerechnet?
Die schwerste aller Fragen tatsächlich in diesem Podcast, muss ich zugeben. Ich habe mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht und ich glaube, dass ich halt nicht so sehr spektakuläre Hobbys habe. Ich kann aber sagen, was ich super gerne mache und das ist jetzt leider nicht überraschend, aber eigentlich ganz schön. Also ich bin tatsächlich super gern viel draußen in der Natur. Ich bin super gern in den Bergen und wandere da und habe da immer auch gerne meine Kamera dabei. Bin da in Corona ein bisschen dazugekommen und kann es jedem nur empfehlen, dass man einfach in diese Fotografie ein bisschen einsteigt und sich auch ein bisschen bewusster macht, weil man es einfach Dinge, die man schon längst kennt und tausendmal gesehen hat und vorbeigelaufen ist, durch eine ganz neue Perspektive wahrnimmt, durch einen ganz neuen Blickwinkel wahrnimmt, auf der Makroebene im Detail, aber natürlich auch, wenn man rausgeht in den Weitwinkel, in die größere Perspektive geht. Und das finde ich sehr spannend. Das hilft mir nämlich oft auch im Alltag, dass man einfach neue Blickwinkel einnimmt, wenn man manche Dinge betrachtet, dass man aus den festgefahrenen Sichtweisen sozusagen rausgeht. Und vielleicht, um das Ganze noch um einen kleinen Ticken spektakulärer zu machen, was wo es natürlich noch viel mehr Spaß macht, ist dann tatsächlich beim Paragliding, wenn man dann die Natur nochmal von ganz oben sieht und gemächlich.
Und da sagst du noch, es ist ja nicht so spektakulär, was sie machen, es ist ja nicht so spannend. Und sagst du, Paragliding und Fotografie ist so ultra spannend. Ja, total schön.
Ja.
Tolle Hobbys. Also. Und absolut der neue Blickwinkel vom Weitwinkel runtergebrochen auf Makroebene. Und was ist so deine drei Top-Motive in den Bergen?
Also ich mag Wasserfälle tatsächlich gerne. Dann Sonnenuntergänge, weil ich halt da super gern mit dem Sonnenstern spiele. Beziehungsweise wenn der dann genau die Sonne bricht über den Gipfel drüber und dann verschiedene Perspektiven. Und jetzt müsste ich mir eine dritte ausdenken. Die zwei sind es
eigentlich. Die zwei sind. Ja. Und bei Wasserfall Langzeitaufnahme oder?
Aha, kennt sich jemand aus?
Ein bisschen.
Ja, genau. Auf jeden Fall Langzeitaufnahme.
Langzeitaufnahme,
ja,
genau. Okay.
Ja.
Und was sind so die Top 3 Gipfel, wo du sagst, da bin ich am allerliebsten zum Fotografieren? Oder Top 2?
Top 2. Auch wieder nicht sehr spektakulär. Das ist tatsächlich hier bei uns in der Heimat des Walwala in der Nähe von Vorheim. Also das ist der Berg der Franken, der fränkischen Schweiz aus. Das ist ein Tafelberg, da haben die Kelten früher gesiedelt. Das ist ein wunderschöner Fleck und man sieht sehr weit und hat tolle Sonnenuntergänge und habe ich selber noch nicht gemacht. Man kann da zum Beispiel sogar paragliden.
Oh, schön.
Und das zweite ist dann tatsächlich das Brechhorn in der Nähe von Kitzbühel, weil man da auch einen wunderschönen Blick hat. Und jetzt habe ich noch ein drittes, das ist die Mutspitze in Südtirol bei Meran.
Oh ja, das ist auch schön. Ja. Südtirol, Österreich und Franken.
Ja, genau.
Die drei schönsten Orte zum Fotografieren und Paragliding.
In diesem Ranking.
Schön. Ja, Südtirol ist auch wunderschön.
Ja,
gerade so Richtung Spätsommer zum Törgelen, die jungen Weine trinken am Abend, tagsüber eine Bergtour machen, abends auf die
Absolut.
Hütte.
Tatsächlich haben wir es und werden wir dieses Jahr auch wieder machen, letztes Jahr im Frühling probiert, im Ende März. Und das kann ich nur empfehlen, also Schöner bei Meran, alles schon super schön warm, die Magnolien blühen, die ganzen Bäume fangen an zu blühen, es wacht alles auf, es ist ein Traum.
Stimmt. Schön, schöne Schlussworte. Vielen Dank. Ja, danke, dass ich da sein durfte, Verena. Und vielen Dank für den langen Austausch und den Einblick bei UVEX zum Thema Nachhaltigkeit.
Sehr gerne. Vielen Dank, Manuel. Hat mich echt gefreut, hat richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, die ein oder andere Inspiration war dabei. Schön, dass du da warst.
Sehr schön. Schöne Zeit. Alles Gute. Das war der Arbeitsschutz-Podcast von SafeGuru bei A-Safe. Vielen Dank an Podcast Liebe für die Postproduktion und die Unterstützung. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bis demnächst.